ARD. David, heute musst du ganz stark sein.
Oh je.
Aber ich verspreche dir, am Ende freust du dich, dass du bei dieser einen Sache, die dich schon immer grundgenervt hat, endlich mitreden kannst und zwar besser als jeder andere.
Ja, ich bin sehr gespannt. Es stimmt wirklich. Die Wärmepumpe war für mich die letzten Monate wirklich ein Signalwort. Wenn ich das irgendwo gelesen, gehört, gesehen habe, wusste ich sofort, alles klar, hier kann ich abschalten. Das hat wirklich gar nichts mit mir zu tun. Auch dieser ganze Streit darüber, das wollte ich einfach fernhalten von mir. Keine Kraft, kein Bock. Und ich hatte auch immer das Gefühl, das betrifft mich als Mieter mit Gasetagenheizung einfach 0,0.
Verstehe ich komplett. Aber eine Meinung haben ja trotzdem alle zu Habecks Heizungshammer, wie die fette Schlagzeile immer lautete. Seit mehr als einem Jahr hängt das alles irgendwie so über Deutschland. Und wir fragen uns heute, wozu hat das wärmetechnisch eigentlich alles geführt? Ich sag mal so, die Wärmewende läuft, aber weniger bei uns als bei unseren Nachbarn.
Frankreich, da wurden 2022 einfach doppelt so viele Wärmepumpen installiert wie bei uns. Und der Grund ist ziemlich offensichtlich. Dort zahlen die Leute viel weniger als wir hier. Warum?
Und Großbritannien, da kriegst du eine Wärmepumpe für 600 Euro. Bei uns in Deutschland musst du 15.000 zahlen. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist da los?
Und was hat Robert Habeck damit zu tun? Darum kümmern wir uns in dieser Folge. Fernab von reißerischen Schlagzeilen und wilden Vorwürfen. Wir schauen ganz nüchtern drauf. Analytisch. Wir, das sind Anna Planken.
Und David Alf. Die Wärmepumpe. Es gibt wenige Reizwörter, die die Leute so auf die Palme bringen wie dieses. Eigentlich ja nur eine Heizungsart, aber sie wird mittlerweile eigentlich mit allem verknüpft, was schlecht ist oder schlecht war oder einfach nur doof gelaufen ist.
Und genau das war es, was mich so abgeschreckt hat daran. Diese ganzen Scheindebatten, das wollen wir hier nicht. Auch niemandem Schuld zuweisen, sondern einfach mal feststellen, was ist denn eigentlich das Problem? Und dieses Problem ist wie immer vielschichtig. Aber los geht's, wie viele Probleme, mit dem Thema Geld. Denn Wärmepumpen in Deutschland sind einfach richtig teuer. Man kann auch sagen, zu teuer.
Wir von Plus Minus hatten keinen Bock auf, kostet angeblich das und das und hab gehört, ist so und so teuer. Deshalb haben wir es in echt an einem echten Beispiel getestet. Mit einem Standardfall, in dem sich viele fragen, was machen wir denn jetzt, wenn die Heizung ausgewechselt werden muss?
Und zwar in einem denkmalgeschützten Reihenhaus in Berlin. Denn ja, auch in so einem uralten Mehrfamilienhaus ginge es, eine Wärmepumpe einzubauen. Und zwar ohne viel Aufwand. Aber was würde die Wärmepumpe in diesem Fall kosten? Wir schicken ein paar Anfragen raus und die Antworten sind ziemlich happig.
Ja, das ist nichts, was man mal eben so aus der Portokasse zahlen kann. Aber mal zum Vergleich, würden wir dieses Reihenhaus mit einer nagelneuen Gasheizung ausstatten, dann würde die uns so 10.000 Euro kosten. Und jetzt kommt der Hammer. Alle, wirklich alle Angebote für Wärmepumpen lagen weit über 30.000 Euro.
Aber davon kann man eigentlich direkt 30-70% abziehen, weil Wärmepumpen ja bei uns gefördert werden. Nehmen wir mal die Mitte für unser Beispiel, 50%, dann müssten wir für die Wärmepumpe und das Reihenhaus 15.000 Euro zahlen.
Klar, heißt aber auch, wir müssten 5.000 Euro mehr bezahlen als für eine Gasheizung. Das muss man sich leisten können und wollen.
Jetzt könnte es natürlich sein, dass Wärmepumpen deswegen so viel kosten, weil dahinter irgendeine Rocket Science steckt oder weil es einfach unfassbar schwer ist, die einzubauen. Aber nicht nur finden wir 30.000 Euro richtig viel, auch Burkhard Schulze-Darup ist total verwundert über diese Zahlen. Er ist Architekt und Spezialist für die Renovierung alter Häuser. Und er kann sich auch nicht erklären, wie es zu solchen Preisen kommt.
Draußen wird der Monoblock hingesteckt. Dafür müssen ein paar Fundamente gemacht werden, was kein großer Aufwand ist. Wanddurchbruch, Leitungen zur Inneneinheit, die sind vorgefertigt, klick, klack. Ich würde sagen, 1 bis maximal 2 Tage, wenn man ein gut eingespieltes Team hat für die eigentliche Montage.
Und jetzt kommt das Unerklärlichste an unserer ganzen Geschichte. Wärmepumpen sind vor allem bei uns in Deutschland so teuer. In anderen Ländern, sagen uns auch Energieberater, geht das, was der Architekt ja auch als relativ einfache Arbeit beschrieben hat, viel billiger. In Frankreich zum Beispiel 15.000 Euro Gesamtpreis für die Wärmepumpe. Gleiches System, gleiche Montage, halber Preis, das müssen wir prüfen.
Und zwar an einem Beispiel, das unserem Fall in Berlin recht nahe kommt. In Lyon, das ist die drittgrößte Stadt in Frankreich, auch hier schauen wir uns einen Altbau an, von der Bausubstanz ziemlich ähnlich zu unserem Beispielhaus. Was sich unterscheidet, dieses Haus hat schon eine Wärmepumpe. Übrigens haben ganz viele der alten Häuser in Lyon schon eine Wärmepumpe. Denn Frankreich fördert den Einbau schon seit Jahren und auch die Produktion der Pumpen im eigenen Land. Wer sich eine Wärmepumpe kauft, die in Frankreich gebaut wurde, bekommt zusätzlich noch einen Bonus.
Lass uns über die ganzen Fördermodalitäten ja gleich nochmal sprechen. Erstmal will ich wissen, was kostet die Pumpe in Lyon?
Ja, das kostet weniger. Das Haus ist ein bisschen größer als das in Berlin. Dementsprechend größer muss auch die Wärmepumpe sein. Aber obwohl sie größer ist, kostet sie viel weniger. Statt deutlich über 30.000 Euro, gerade mal 18.000 Euro.
Das ist verrückt. Es sind sogar ähnliche Geräte, genau wie bei uns. Und trotzdem diese Preisunterschiede. Und übrigens noch krasser, Großbritannien. Da gibt es einen Anbieter, den Energieversorger Octopus. Der bietet sogenannte Rundum-Sorglos-Pakete an. Und da bekommt man die Wärmepumpe schon für 9.000 Euro. Merkt er selber, ne? 30.000 wir, 18.000 Frankreich, 9.000 Großbritannien. Und das sind alles die Komplettpreise. Mit der Förderung hat das im Moment noch gar nichts zu tun.
Aber dann nehmen wir die Förderung mal mit rein. Unser Beispiel in Berlin, wir haben es gesagt, etwa 30.000 Euro kostet die Heizung. 15.000 davon müssten wir zahlen. In Frankreich wird es anders geregelt. Da ist es abhängig vom Einkommen. Unser Beispiel in Lyon, die Hausbesitzer verdienen gut, wurden nur wenig gefördert, nämlich mit 2.500 Euro. Am Ende haben sie aber fast dasselbe gezahlt, wie wir in Berlin zahlen müssten. Geringverdiener hätten bis zu 9.000 Euro bezahlt bekommen. Das wäre dann schon deutlich günstiger als bei uns in Deutschland, aber immer noch viel, viel teurer als in Großbritannien.
Ja, da hatten wir diesen unschlagbaren Gesamtpreis. Und weil auch in Großbritannien die Regierung großzügig in den Ausbau der Wärmepumpen investiert, landen wir da insgesamt noch bei einem Knaller. Minus ein paar tausend Pfund von der Regierung muss der Hausbesitzer am Ende nur noch umgerechnet 600 Euro zahlen. Klar, das ist jetzt ein ganz besonderes Extrembeispiel von einem Anbieter mit seinem Sonderpaket. Aber das zeigt doch, wie weit diese Preisspanne für den Einbau einer Wärmepumpe auseinandergeht.
Diesen Anbieter, der Energieversorger Octopus, den gibt es auch in Deutschland, bietet auch hier Wärmepumpen an. Wir sehen auf der Homepage von denen, dass es sogar die gleichen Modelle sind. Aber selbst wenn die mit dem maximalen Förderanteil bezuschusst werden, muss ich als Hausbesitzer bei uns in Deutschland immer noch über 7.000 Euro zahlen. Statt 600, weil die Pumpe in Deutschland nicht 9.000 Euro kostet, wie in Großbritannien, sondern einfach 24.500.
Was für krasse Unterschiede. Und noch schlimmer, wenn man eben auf das guckt, was am Ende selber bezahlt werden muss von den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern. Das ist ja das, was die meisten interessiert. Was muss ich noch berappen? Ich kann als Hausbesitzer für 15.000, für 9.000 oder eben für 600 Euro eine Wärmepumpe bekommen. Hängt einfach leider nur davon ab, in welchem Land mein Haus steht.
Warum kostet uns der Einbau der Wärmepumpe so viel mehr Geld als in anderen Ländern? Wir haben es recherchiert. An den Geräten selbst liegt es nicht. Für dasselbe Gerät zahle ich eigentlich überall gleich viel, egal in welchem Land. Wir haben mal bei Octopus nachgefragt, warum kostet der Einbau in Deutschland 15.000 Euro mehr als in Großbritannien?
Die Antwort: Die Häuser in Großbritannien seien viel einfacher und standardisierter gebaut als in Deutschland. Außerdem gäbe es weniger strenge Vorschriften. Klar, Deutschland, Land der massiven Betonwände und der Bürokratie, aber ganz ehrlich, die einzige Vorschrift, die ernsthaft was bei der Installation einer Wärmepumpe ändert, das ist ein neuer Stromanschlusskasten. Den verlangen deutsche Behörden tatsächlich häufig noch dazu, aber der Kostenpunkt dafür ungefähr 1.000 Euro.
Irgendwie ist das für mich noch nicht die komplett befriedigende Antwort. Wir haben also noch bei ein paar anderen Anbietern nachgefragt und die haben uns dann ganz andere Gründe genannt. Da heißt zum Beispiel bei Enpal, wir sind teurer, aber dafür sind wir verlässlich. Bisschen komisch, warum man nur in Deutschland verlässlich sein will, aber gut.
Eine andere Firma, 1,5 Grad heißt die, hatte uns zwar für das Haus in Berlin auch ein Angebot über mehr als 30.000 Euro gemacht, sagt dann aber auf konkrete Nachfrage plötzlich, naja, 20.000 Euro wären ja auch möglich. Das Problem, es gäbe zu wenige Handwerker auf dem Markt. Auch die Anbieter müssten sich die Installateure erst suchen, denn auch das eine Standardantwort für Probleme in der deutschen Wirtschaft, der Fachkräftemangel.
Okay, das klingt als Argument schon ein bisschen schlüssiger als das mit der Verlässlichkeit und dem schwierigen deutschen Betonhaus. Aber eine fünfstellige Differenz zwischen den einzelnen Ländern erklärt das immer noch nicht.
Vielleicht sollten wir uns mal genauer angucken, nicht wer verdient an den Pumpen, sondern wer zahlt dafür. Einen fetten Batzen zahlt der deutsche Staat. Und viele Experten sagen, dass unsere Art der Förderung ein Hauptgrund dafür ist, dass die Preise für einen Wärmepumpeneinbau bei uns so hoch liegen.
Nur in Deutschland ist die Förderung nämlich abhängig von den Installationskosten. Wenn ich eine Pumpe einbauen lasse, die viel kostet, dann ist auch die Förderung höher.
Und das ist richtig schlecht, findet auch Energieberater Axel Friedrich.
Wenn ich eine Förderung habe, die prozentual gezahlt wird, das heißt, wenn ich mehr Geld ausgebe, kriege ich mehr Geld, habe ich natürlich einen Anreiz, höhere Kosten zu erzeugen. Und das macht keinen großen Sinn.
Oder auf Deutsch, als Anbieter ist es für mich verlockend, hohe Gesamtpreise in Rechnung zu stellen und die Kunden dann damit zu trösten, dass sie ja auch eine höhere Förderung bekommen. Mit solchen Rechnungen kann der Betrieb eine ganze Ecke mehr verdienen.
In Frankreich, wo jede Kundin und jeder Kunde einen individuellen fixen Zuschuss bekommt, muss ich die anders locken und zwar mit möglichst geringen Preisen. Ihnen also tendenziell was viel günstigeres anbieten als in Deutschland.
Dass gut gemeinte Förderungen in der Marktwirtschaft schieflaufen und zu höheren Preisen führen können, das hat man übrigens immer wieder erlebt. Der Preis steigt dann wie von Zauberhand genau um diesen Förderbetrag.
Nämlich einfach, weil der Anteil draufgeschlagen wird. War auch beim E-Auto so. Da gab es ja den Umweltbonus, eine Kaufprämie. Und als die eingestellt wurde, gingen die Preise für E-Autos auf einmal nach unten. Da hieß es dann von den Autohändlern auf einmal, ach, wir bezahlen ihnen weiter die Umweltprämie aus eigener Tasche. Ich übersetze das mal so frei. Das Geld, das vorher gefördert wurde, ihr aber gar nicht bemerkt habt, weil ich es mir in die eigene Tasche gesteckt habe, das erlasse ich euch jetzt.
Und auf unsere Wärmepumpen in Deutschland bezogen heißt das, es gibt überhaupt keinen Anreiz für die Anbieter, billiger zu verkaufen, lieber mit hohen Preisen mehr verdienen. Doof für alle, die mehr zahlen müssen als in Frankreich und Großbritannien und doppelt doof für die Bundesregierung, die viel Geld bezahlt und damit trotzdem in ihrem Wärmepumpenplan hinterherhinkt.
Wir haben beim Wirtschaftsministerium nachgefragt, ob das so weitergehen soll. Da hieß es nur, an der Förderung werde sich erstmal nichts ändern, aber warum die Preise im Ausland so günstig sind, das wollen wir jetzt auch mal anschauen. Und es sollen mehr Menschen im Handwerk geschult werden.
Das wäre dann vielleicht auch der einzige Hoffnungsschimmer für uns, weil mit mehr Handwerksfirmen, die die Installation anbieten können, dann auch wieder Konkurrenz auf den Markt kommt. Und die belebt ja das Geschäft.
Apropos Geschäft. Wie geht's eigentlich den deutschen Wärmepumpenherstellern? Denn die haben ja gar nichts davon, dass sich andere eine goldene Nase an ihren Geräten verdienen.
Man muss es so hart sagen, wie es ist. Es ist ätzend hoch 10. Alle, die Wärmepumpen produzieren, sind durch diese Heizungsgesetzdiskussion und die Art der Förderung voll ins Schleudern geraten. Dabei waren die Hoffnungen vor 2 Jahren noch so groß. Denn die Ankündigung der Ampelregierung, jetzt setzen wir voll auf die Wärmepumpe, die hat natürlich für Goldgräberstimmung gesorgt. 500.000 Pumpen pro Jahr, das war die Ansage in Berlin. 500.000 Pumpen allein in Deutschland.
Da hört ja jeder schon die Kassen klingeln. Auch Heinz-Werner Schmidt, das ist der Geschäftsführer von Stiebel Eltron, das ist einer der größten deutschen Heizungsproduzenten.
Da haben wir natürlich in der Unternehmensplanung entsprechende Investitionen geplant, Kapazitätsaufbau, Produktionsstandorte neu dazugekauft, Zeichen auf Wachstum und auf Vollgas voraus.
Na, es war dann aber eher so halb viel Gas mit angezogener Handbremse. Wir erinnern uns, 500.000 Wärmepumpen sollten pro Jahr eingebaut werden. Gerade mal 350.000 waren es im letzten Jahr. Dieses Jahr werden es wohl nur 200.000 werden. Die Konsequenz? Kurzarbeit.
Die Lager sind voll und sie sind eher froh über jede einzelne Wärmepumpe, die verkauft wird.
Also eine ganze Branche in der Krise, nur wegen Habecks Art und Weise Wärmepumpen zu fördern. Ja, nee, es spielen schon auch andere Faktoren eine Rolle. Davon eine gute alte Bekannte dieses Podcasts, die Krise auf dem Bau.
Der Zusammenhang ist leider auch ganz klar. Wärmepumpen lohnen sich am meisten, wenn ich ein neues Haus baue. Fußbodenheizung, anständig gedämmte Fenster, Isolierung unterm Dach. Eine gut isolierte Wohnung macht die Heizung eben dann besonders effizient.
Außerdem kann ich die Pumpe dann direkt einplanen, vielleicht sogar in ein aufwendiges, noch effizienteres System investieren.
Aber wenn in Deutschland gerade eben nicht gebaut wird, wenn tausende Häuser nur auf dem Papier oder in der Planung stecken bleiben, dann werden eben auch tausende Wärmepumpen nicht aufgestellt.
Wobei man sagen muss, es gibt einen kleinen Lichtblick. Die ganz große Not bei den Wärmepumpenherstellern, die scheint vorbei zu sein. Der Hersteller AIT zum Beispiel in Oberfranken, der muss zumindest seine Belegschaft nicht mehr in Kurzarbeit schicken. Das Interesse an Wärmepumpen scheint wieder zu steigen. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr aussieht.
Und trotzdem bleibt's hart. Von der Hoffnung, es brechen goldene Zeiten an, zu Wir haben fast keine Kurzarbeit mehr. Das muss eine Branche auch erstmal aushalten.
Wir haben euch eine nüchterne Analyse versprochen rund um dieses aufgeheizte Thema. Hast du den kleinen Superwitz hier? Ne?
Hast du 3 Wochen dran gearbeitet.
Ja, ne? Richtig. Und zu dieser Analyse gehören ja auch ein paar ganz grundsätzliche Fragen. Zum Beispiel, ist die Wärmepumpe überhaupt wirklich so zukunftsfähig? So ein Meilenstein bei unserer Wärmewende. Und dafür gucken wir uns mal das System hinter der Wärmepumpe an. Wie funktioniert das eigentlich alles?
Ohne Physikseminar, ganz verkürzt dargestellt, funktioniert eine Wärmepumpe mit Druck und Gas. Wenn ich Druck auf ein Gas ausübe, dann erwärmt es sich. Und wenn der Druck sinkt, dann kühlt sich das Gas ab. In der Pumpe ist das zum Beispiel Propangas. Das Propan wird durch einen Kompressor extrem verdichtet und erhitzt sich. Dadurch entsteht dann die Wärme, die wir haben wollen. Angetrieben wird alles durch Strom. Das System ist super effizient, hat einen Wirkungsgrad von rund 300%, manche sogar noch mehr. Heißt, ich stecke 1 Kilowattstunde Strom rein und ich bekomme 3 Kilowattstunden Wärme wieder raus.
Und da können Öl- und Gasheizung bei weitem nicht mithalten. Beide liegen beim Wirkungsgrad typischerweise so zwischen 85% und 100%. Klingt also erstmal wie ein super Argument für die Wärmepumpe. Baue ich deswegen aber meine funktionierende Öl- oder Gasheizung aus? Vermutlich nicht.
Nee, sollst du ja auch gar nicht. Wenn die Gasheizung im Keller noch funktioniert, dann lass sie gern noch weiter laufen. 20 Jahre ist ungefähr die Lebensdauer eines Heizungssystems. Erst nach 30 Jahren muss sie raus und 2045 will die Regierung komplett auf Öl und Gas verzichten.
Vorschriften gibt es tatsächlich nur in Neubaugebieten. Wenn du also jetzt eine neue Reihenhaussiedlung ziehen willst, dann gilt die Regel, 65% der Heizenergie in den Haushalten müssen aus erneuerbaren Quellen kommen. Sogar dort also keine Wärmepumpenpflicht. Auch Mischformen sind möglich, eine kleine Wärmepumpe und eine klassische Öl- oder Gasheizung oder ein Anschluss ans Fernwärmenetz oder Solarthermie, direkt das Wasser durch Solarpaneele auf dem Dach pumpen. Sogar reine Gasheizungen sind erlaubt, wenn man die später auf Wasserstoff umrüsten kann.
Wasserstoff als Lösung für einzelne Haushalte, sagen uns Experten, ist leider nicht realistisch. Wasserstoff ist so aufwendig und teuer herzustellen, das lohnt sich wirklich nur da, wo extreme Hitze benötigt wird, also in der Industrie, wo bis jetzt wirklich nur Gas geholfen hat. Wenn ich zum Beispiel Glas schmelzen will, da muss Feuer her, also zukünftig Wasserstoff.
Der andere große Punkt, Fernwärme. Dazu haben wir übrigens eine ganze Folge gemacht, die findet ihr auch in den Shownotes. Bleibt in der ganzen Diskussion noch eine Sache zu klären. Wie genau ist das jetzt mit Wärmepumpen und Altbau? Muss ich da nicht erstmal kernsanieren, damit nicht alles durch die Fenster und Dächer wieder rausgeht?
Da sagt die Forschung, ungefähr 75% aller Häuser in Deutschland könnten jetzt schon ohne Probleme und ohne große Handstände mit einer Wärmepumpe heizen. Eventuell müssen größere Heizkörper für ein paar 100 € eingebaut werden, aber das ist auch alles.
Das könnt ihr übrigens relativ schnell selber testen. Wenn es draußen mal richtig kalt ist, dann messt mal, wie warm eure Heizkörper werden. Wenn sie weniger als 55 Grad warm sind und ihr trotzdem nicht friert, dann funktioniert bei euch auch eine Wärmepumpe ohne Probleme. Erst wenn es heißer werden muss, dann braucht es vielleicht einen neuen, größeren Heizkörper.
Also fassen wir zusammen, für die meisten Häuser ist eine Wärmepumpe technisch umsetzbar. Fürs Klima ist sie eine gute Idee, weil ich aus wenig Strom viel Wärme ziehe. Und in der optimalen aller Welten brauche ich auch für den Strom keine fossile Energie mehr.
Die Bundesregierung will Schluss machen mit Gas als Heizmittel. Das ist auch schon seit Jahren klar. 2045 ist die Deadline. Dann werden Gashähne und Kohleöfen endgültig zugesperrt. So steht es im Gebäudeenergiegesetz. Aber einigen geht das nicht schnell genug.
Mannheim zum Beispiel. Da hat der Energieversorger MVV Anfang November angekündigt, wir machen unser Gasnetz schon 10 Jahre früher dicht. 2035 nämlich. Konkret betrifft das knapp 25.000 Haushalte in Mannheim. 56.000, wenn man noch das Umland dazu rechnet. Erdgas nicht zukunftsfest, sagt der Energieversorger. Die Leitung weiter zu betreiben, das rentiere sich nicht. Was das bedeutet, sage ich dir gleich.
Und Mannheim ist mit diesen Plänen nicht allein. Auch in München, Augsburg oder Hannover zum Beispiel soll es schneller gehen mit dem Ausstieg. Nur ein konkretes Datum, das haben sie noch nicht genannt.
Es kann also am Ende sein, dass nicht Wirtschaftsminister Habeck ein Gasheizungsende festlegt, sondern die Kommune, in der ihr wohnt. Oder vielleicht habt ihr auch selber viel eher keine Lust mehr auf Gas.
Denn die Heizrechnung wird in den nächsten Jahren vermutlich nicht billiger. Ein Gasnetz kostet, die Leitung instand halten und so weiter. Und wenn jetzt immer mehr Menschen ihre Gasleitung kappen, dann ändert das leider nichts daran, dass der Anbieter die Gasleitung ja weiter instand halten muss. Die Kosten bleiben also gleich, auch wenn die Zahl der Kunden sinkt, bedeutet im Umkehrschluss, die Kosten verteilen sich auf weniger Leute und damit wird es für die Einzelnen teurer.
Und wie geht's jetzt weiter mit der Klimawende in Deutschland? Gibt's einen Wärmepumpenzwang von der Politik?
Nee. Haben wir ein Fördersystem, das eher zu steigenden als zu sinkenden Preisen führt?
Leider ja. Sind wir Bürgerinnen und Bürger verwirrt und tun lieber gar nichts?
Ja. Ist das im Sinne von irgendwem?
Nein, auf keinen Fall. Und die Zukunft?
Ja, bald gibt's Neuwahlen. Könnte man denken, vielleicht wird ja dann alles anders, weil schließlich haben sich gerade die konservativen und rechten Parteien am lautesten über die Heizungspolitik beschwert. Wenn jetzt die Union an die Macht kommt, was dann?
Nehmen wir mal den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz beim Wort und hören. Wärmepumpen abschaffen will er auch nicht.
Wir stehen voll und ganz hinter dieser Wärmewende. Wir hätten eigentlich im letzten Jahr sehr viel mehr Wärmepumpen haben müssen in Deutschland.
Das hat Friedrich Merz im Sommer bei Enpal gesagt. Da war er zu Besuch bei diesem großen deutschen Wärmepumpenhersteller.
Aber liefe auch unter einem Kanzler Merz die Förderung weiter oder ist seine plötzliche Zuneigung zur Wärmepumpe nur ein Manöver? Noch wissen wir das nicht.
Und einen anderen wichtigen Faktor für die Wärmewende kennen wir auch noch nicht. Es ist die alles entscheidende Frage, nämlich wie sich der Strompreis entwickelt und die Preise für Gas und Öl. Denn genau davon, vom Preis, hängt ab, ob sich das eine oder das andere System durchsetzt, einfach weil es sich finanziell lohnt.
Ob es sich für euch jetzt schon lohnt und wie ihr das für euer Haus oder eure Wohnung konkret durchrechnen müsst, da gibt es viel Beratung auf dem Markt. Schaut euch mal um, vielleicht kann es sich ja auch lohnen, doch eher früh als spät auf den Zug aufzuspringen.
Ja, es ist eine Abwägungssache und man kann das auch nicht mal eben so zwischen Tee und Kaffee entscheiden. Ne? Da muss man sich hinsetzen, rechnen, überlegen, was will ich, was kann ich mir leisten.
Aber eine Sache hat die Folge tatsächlich geschafft. Ich glaube, ich denke darüber jetzt mal mehr nach als vorher. Ich habe das ja unverhältnismäßig intensiv von mir weggehalten, dieses Thema. Untypisch für mich. Ich halte mich ja für einen interessierten Typen eigentlich.
Ja, bist ein ganz interessierter Typ.
Aber das was stimmt. Das? Aber ja, jetzt weiß ich endlich mal, was da so abgeht. Und ich fand es jetzt auch, also mir hat die Folge wirklich was gebracht. Ich sage das jetzt mal so als Kunde dieses Podcasts, fand ich gut.
Ja, und weißt du, was es auch bringt? Dass man jenseits dieser ganzen populistischen Schlagzeilen einfach mal mitreden kann und nicht immer auf dieses Stammtischgerede draufspringen muss, weil vielleicht seid ihr diejenigen, die sagen, nee, Gas kommt mir nicht mehr ins Haus. Vielleicht sagt eure Kommune, edgy badgy, lohnt sich alles nicht. Und das alles auf den Bundeswirtschaftsminister abzuschieben, ist auch nicht immer fair.
Mitreden können, statt auf Stammtischparolen reinfallen zu müssen. Das ist das inoffizielle Motto dieses Plus-Minus-Podcasts. Wenn euch das hier gefällt, wenn ihr jede Woche neue, tolle Themen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Wenn ihr neue, tolle Themen habt für uns, die wir hier mal umsetzen sollen, dann schreibt uns an plus-podcast@ard.de.
Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auch, dass wir zum Thema Argumente immer so gut ausgestattet werden von denen, die hier mitarbeiten in unserer Redaktion. Und wir sagen ganz herzlichen Dank an den Autoren dieser Folge, Lukas Graf.
Mit Recherchen von Michael Huben und Nikolaus Perenboom.
Der Redakteur dieser Folge heißt Christopher Jänert.
Und in der Technik sitzen zu diesem Zeitpunkt und saßen, wenn ihr das hört, Jo Baumann und Johannes Krabatnik. So, ich mach die Heizung an. War schön mit dir.
Du machst die Heizung an. Meine ist so ganz modern eingestellt auf, sie weiß selber, wann sie angeht. Und ich finde, dass für mich sie heute zu kalt ist.
Ja, wahrscheinlich, weil die denkt, das Haus müsste leer sein. Es darf gar keiner zu Hause sein. Ich mache die Heizung aus.
Es darf keiner. Ja. Die Heizung weiß eigentlich, hier ist niemand. Und deshalb mache ich kalt. Ja, aber jetzt ist mir kalt. Und ich traue
so
mich nach unserer
Folge. So klug ist sie dann nämlich auch noch nicht.
Ja, und ich traue mich nach dieser Folge jetzt hier gar nicht höher zu stellen.
Bloß nicht.
So. Nee.
Dann frier weiter.
Ist Fernwärme.
Zieh dir was an.
Macht's gut.
Ja, ciao.
Mach ich. Dicke Wolljacke. Ciao.
Aber natürlich haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch nämlich für den Klimawandel interessiert, da hört man ja immer wieder neue Begriffe von grünem Methanol über, wie heute bei uns, die Wärmepumpen, bis hin zu Energiesprung oder Sprung oder was genau dahinter steckt, erfahrt ihr im Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. Es geht um Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Bei uns hier in Deutschland und dem Rest der Welt, zum Beispiel auch in Dänemark oder der Niederlande.
Im NDR-Info-Podcast lernt ihr Menschen kennen, die konstruktive Ansätze im Kampf gegen die Klimakrise einfach mal ausprobieren. Das brauchen wir auch. Leute, die sagen, ich mache da einfach mal mit und guck, ob das was ist oder nicht. Oder die bereits mit ihren innovativen Ideen Erfolgsgeschichten schreiben und damit Hoffnung auf einen positiven Wandel geben. Wie der aussehen kann, das hört ihr jeden zweiten Freitag im Podcast Mission Klima. Hört mal rein, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.